Ja, guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zum heutigen Stadttalk. Mein Name ist Christian Huckenberg. Ich möchte nicht nur Sie hier in der Coleman willkommen heißen, sondern auch unsere Hörerinnen und Hörer von Radio Stadtfilter. Und ich sehe jetzt, wenn ich hier in die Reihe hineinschaue, dass wir ein bisschen Omikron geschädigt sind. Das ist durchaus verständlich, aber dafür hat es zwischen den Tischen ein bisschen Platz, was ja auch ein bisschen beruhigend ist. Es freut mich umso mehr für alle, die jetzt heute Abend hier angekommen sind. Und ja, werden wir einen schönen Abend haben. Und die es jetzt heute Abend verpasst haben, man kann uns auch hören auf unserer Webseite stadttalk.ch oder auch auf Spotify wird es uns dann quasi im Nachgang werden wir verewigt sein. Ich möchte vor allem natürlich meinen heutigen Gast, den Raphael Doppel, ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend da bist. Und ich freue mich auf die Stunde, wo wir miteinander werden schwätzen. Und das Spiel läuft so: ich frage, du antwortest. Ich hoffe, es wird nicht umgekehrt sein, aber es hat es auch schon gegeben. Ja, ja, da möchte ich gerade einsteigen. Raphael Doppler, du bist Anfang 30. Dafür hast du schon ganz schön viel erreicht in deinem Leben. 2016 hast du angefangen, dich in Winterthur für Startups einzusetzen. Inzwischen bist du Präsident vom Entrepreneurs Club mit 2000 Mitgliedern. Du bist der Organisator vom Grossevent Startup Night und der Digitaltag in Winterthur. Du betreibst Home of Innovation, das ist ein alternativer Technopark mit über 2000 Startups auf dem Rieter-Areal. Und du bist selber Unternehmer und hast ein Startup, das heisst Eduo und ist eine digitale Bildungsplattform. Bevor wir jetzt zu all diesen Punkten kommen und wie das quasi sich in den letzten, sagen wir mal, 6-7 Jahren hat können entwickeln, wo wir uns getroffen haben zu einem Vorgespräch, da hast du mir gesagt, der 1. Januar ist eigentlich dein Lieblingsarbeitstag. Kannst du mir das mal erklären?
Ja, grüezi miteinander. Das Gute ist schon mal, ich schaffe, also schaffe das, was die meisten Leute als Schaffen sehen, weil sie im Sinne von Montagmorgen müssen sie ins Büro und dürfen am Freitag dann endlich heim. Das ist bei mir selten das Problem. Also ich schaffe irgendwie immer gern. Über die Sachen, die du erwähnt hast, die mache ich mit Freude. Und ich habe dann immer das Gefühl, wenn ich am 1. Januar, meine Freundin findet es am nicht so gut, nicht immer so gut, wenn ich dann am 1. Januar schon früh ins Büro gehe, dann habe ich am 1. Januar schon einen Vorsprung gegenüber allen denen, die noch den Kater ausgeschlafen haben. Und ich bin nicht so der Silvester-Typ, der dann nur das Feuerwerk ablassen muss. Ich kann auch sonst mal ein gutes Glas Champagner oder Prosecco trinken, muss das nicht zwingend an diesem Abend machen. Und habe dann so irgendwie das Gefühl, ich hätte schon viel geschafft in diesem Jahr und nicht erst am 3. oder am 7., wo ich dann anfange. Darum habe ich dann irgendwie gern den Tag. Und es ist ruhig und es läutet niemand an. Es hat keine Leute im Büro. Man kann frei walten und falten an diesem Tag. Ja.
Also so fängst du dieses Jahr an und du setzt dich ein für Startups. Wieso ist das wichtig?
Also ich sage jetzt mal volkswirtschaftlich wichtig, so dass die verschiedenen Komponenten, ich mache es einfach gern, da kann man sagen, ja, das ist einfach ein Hobby, aber ich glaube volkswirtschaftlich wichtig ist es ja, wenn man jetzt so in Winterthur ein bisschen Geschichte anschaut, haben wir irgendwie Sulzer, wo wir ja alle wissen, dass das mal ein sehr wichtiger Arbeitgeber war und die ganze Stadt mitgeprägt hat und die haben ja auch mal als Startup angefangen. Und ein Startup ist nichts mehr als ein zukünftiges KMU oder ein zukünftiges Grossunternehmen vielleicht sogar. Und wo wir glaube auch alle einig sind, wir müssen ja irgendwie arbeiten, irgendwo arbeiten. Sprich also Arbeitsplätze müssen generiert werden und man weiss halt, dass alle Unternehmen, wie eben auch Sulzer, wie wir das ja gesehen haben, oder auch Rieter, die haben Lebenszyklen, die gehen ein bisschen hoch und runter. Und darum glaube ich, für die Erneuerung der Wirtschaft sind Startups wichtig, dass eben neue Ideen können entstehen können. Wir haben keine Rohstoffe in der Schweiz, wir haben nur unser Wissen. Und das Wissen müssen wir versuchen, in Innovationen umzuwandeln und darum unseren Vorsprung, den wir in der Schweiz haben können, zu behalten.
Und weil das wichtig ist, hast du auf dem ehemaligen Industrieareal vom Rieter-Konzern, von dem Textilmaschinenkonzern, einen eigenen Technopark aufgebaut. Und zwar in Windeseile. Das ist erst etwa 2-3 Jahre. Und das Ganze heisst Home of Innovation. Wieso? Also wieso? Ich meine, es gibt ja einen Technopark zu Winterthur. Also wieso braucht es dann noch das Home of Innovation?
Ja, heikles Thema. Nein, es ist, also was es jetzt im Nachhinein zeigt, warum es es gebraucht hat, ist, weil es Bedarf da war an spezielle Flächen für Startups. Wenn ich von speziellen Flächen rede, dann ist das Problem, wenn ich in der Stadt etwas miete, dann habe ich die Immobilienverwaltung, die will am liebsten einen 5-Jahres-Vertrag abschliessen, verständlicherweise, oder am liebsten einen 10-Jahres-Vertrag. Ich muss dann 6 Monate Kaution zahlen und beides passt, ist ein bisschen schwierig für ein Startup. Ich will nicht die Hälfte vom Kontostand müssen als Kaution abgeben. Und wenn ich einen 5-Jahres-Vertrag unterschreibe, dann bin ich entweder in 5 Jahren sind die einen wieder Konkurs und alle anderen sind schon viel grösser. Also es macht eigentlich einen 5-Jahres-Vertrag keinen Sinn für ein klassisches Startup. Und dann hat es auch damit zu tun gehabt, das war damals Ausgangslage gewesen. Die einen sind im Technopark gewesen, andere aber auch ein bisschen in der Stadt verteilt und es sind nicht alle happy gewesen mit dem Ort, wo sie sind. Und der lustige Moment war eigentlich, wo wir das Landbootengebäude im Garnmärt anschauen, nachdem der Landboot gezügelt hat, sind wir das anschauen, also ich bin das anschauen und andere sind das anschauen und der Immobilienverwalter denkt, ja, ich nehme die Jungs da einfach alle gerade miteinander an, das sind alles junge Leute. Und dann stehen wir dort am Morgen, morgen in 10 Uhr, und dann so, treffe ich ganz viele Kollegen, die ich kenne, und sage, was machst denn du da? Also, ja, wir sind auch am Besichtigen. Ja, ich auch, und ja, du auch, und es sind ein Haufen Leute, es waren 8 Leute oder so da gewesen. Er hat gesagt, ja, Gottfried Stutz, dann irgendwie gibt es da Bedarf, und dann machen wir doch zusammen etwas. Und dann hat das natürlich keinen sozusagen privat wollen machen, auf sein Konto, und darum hat es dann wie so das Home of Innovation gegeben. Und angefangen hat es eigentlich klein, mit einem Stock, und es war nicht plan gewesen, viel mehr zu machen. Auch relativ handsärmlich gemacht. Wir haben nicht zuerst das 7 Jahre Businessplan geschrieben und alles analysiert und so weiter. Also wir haben einfach alle ein gutes Gefühl gehabt für das Projekt. Und dann haben wir das gemacht und angefangen. Und dann haben wir da relativ schnell umgebaut. Wir haben dann Startup-technisch schnell. Die Stadt ist dann ein bisschen langsamer, aber die Baubewilligung ist dann am Tag vor der Eröffnung doch auch noch gekommen. Glücklicherweise. Und dann haben wir eröffnet und dann sind wir gerade voll gewesen am ersten Tag. Und dann ist das weitergewachsen, ja.
Also ich würde gerne nachher kurz darauf zurückkommen, dass auf dem Morgen, wo wir euch da getroffen haben, am Garnmarkt, weil das sind ja offensichtlich alles Leute aus dem Technopark und da hat es offensichtlich gewisse Unzufriedenheit gegeben, aber das Home of Innovation, kannst du etwas dazu sagen? Also es ist auf dem, dem Rieter-Areal und die haben einfach quasi Die ehemaligen Fabrikgebäude brauchen sie nicht mehr oder im Moment nicht, wenn sie irgendwie irgendwann umnutzen oder abreißen. Und in der Zwischenzeit haben die quasi die Möglichkeit bekommen, eigentlich mehr oder weniger das ganze Gebäude in der Zwischenzeit für euren Zweck zu nutzen. Das aber beschränkt auf die Zeit, oder?
Genau, ja, es ist wirklich so eine alte Industriehalle. Irgendwie 2,5 Tonnen Bodenlast pro Quadratmeter, die heute ja niemand mehr braucht. Auch irgendwie 4,5 Meter hoch und wirklich so Industrie, wie man sich es vorstellt. Riesen Stahlträger drin und einfach eine grosse Halle gewesen, irgendwie 18 Meter breit und irgendwie 70 Meter lang oder irgendwie 80 Meter lang. Und ja, wir haben dann ein bisschen Kreativität gebraucht, wie man dort irgendetwas einbaut, wo eben nicht mehr nach Grossmaschinenindustrie aussieht, sondern nach Büro, wo man arbeiten kann. Und ich glaube, so der USP bei uns ist am Schluss, muss jeder, der schafft, braucht einen Tisch, einen Stuhl, einen Computer, das Internet. Wir haben dann auch so gesagt, was ist wichtig für die Startups. Das sind Leute, die meistens in einem Thema sehr gescheit sind. Ich nehme so den klassischen Ingenieur, der ist, was der macht, verstehe ich nicht, aber in dem Thema, wo er rauskommt, ist er sehr gut. Der programmiert etwas oder konstruiert irgendetwas, aber von Buchhaltung und von Kaffeebohnen bestellen und so weiter hat er nicht so viel Ahnung. Vielleicht. Und wir haben dann wie gesagt, es muss eigentlich möglichst viele Services dazugeben. Also die mieten ein Büro oder einen Platz bei uns, sehr flexibel, sehr unkompliziert. Viele Startups ziehen ein, unterschreiben dann ein paar Wochen später einen fängsten Mietvertrag. Aber bei uns ist wirklich eine Reinigung, Nebenkosten, Drucker, Internet, alle Sitzungszimmer, Kaffee, Feierabendbier, Früchte, ist alles inklusiv. Weil es einfach nicht Sinn macht, wenn wir jetzt alle ein eigenes Unternehmen gründen, dann haben wir 20 Unternehmen. Wenn jeder eine eigene Kaffeemaschine bei sich ins Büro stellt, dann ist das in allen ökonomisch und ökologisch einfach Unsinn. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen einfach eine gute Kaffeemaschine, die alle können brauchen können. Die kostet dann halt nicht 500 Franken, sondern halt irgendwie 10'000. Dafür kann sie auch 500 Kaffees am Tag machen. Und so ist das natürlich für die Startups am Anfang so ein bisschen gewöhnungsbedürftig bei den einen Sachen. Und dann ist das so gewachsen und entstanden und wir haben dann irgendwann Rieter angerufen Eben, das Areal ist wirklich riesig, also man sieht es von außen, nimmt man es fast nicht so wahr, aber es ist wirklich extrem gross. Und es war alles leer gewesen und hat Rieter vor ein paar Jahren angefangen, das zu füllen. Und wir konnten dann einen Stock nehmen, was sehr unkompliziert und schnell funktioniert hat. Ich glaube, der Thomas Anwander von Rieter, der den einen oder anderen alle kennt, der war ein bisschen überrascht gewesen, wie schnell wir dann eingezogen sind und wie schnell wir gewachsen sind dort. Und das Problem war noch, dass im mittleren Stock von dem Gebäude ist noch Rieter drin gewesen. Und wir sind dann, müssen dann anklopfen und sagen, hey, wir brauchen unbedingt Platz. Wir wollen aber nicht ein zweites Gebäude, ob wir vielleicht nicht rauszügeln könnten. Und dort haben sie halt noch ihre Forschungsabteilung drin gehabt, mit riesen Maschinen und Luftdruck. Und dann hat es ein paar Sitzungen gebraucht, interne Sitzungen ohne uns. Und dann haben sich sie, netterweise sind sie dann gezügelt. Und wir haben dann den Stock können nehmen und am Schluss dann auch das Erdgeschoss. Ja.
Also ich denke, viele Leute kennen das Areal in der Zwischenzeit, weil das Impfzentrum Winterthur dort ist. Da war wahrscheinlich der eine oder die andere auch schon gewesen. Und dort sind ihr. Ja, also was, der Technopark hat ja zur gleichen Zeit, als ihr das eröffnet habt, Home of Innovation, auch so ein bisschen renoviert und ein bisschen Kosmetik, das Bistro erneuert. Das hat irgendwie 1,3 Millionen gekostet. Was hat denn da quasi euer Technopark, was haben ihr da reingesteckt?
Ich glaube, es hat sogar 2 Millionen gekostet. Bin nicht ganz sicher.
Okay,
aber auf jeden Fall viel. Steht im Landbot, kann man alles irgendwo. Wir haben bei uns, wir haben etwa 3.500 Quadratmeter Fläche. Es hat noch so einen Mieter, der gehört so halb zu uns, aber den zählen wir nicht immer dazu, je nachdem. Also mit dem wären es dann 4. Und wir haben etwa in die ganze Fläche 500.000 Franken investiert. In die Fläche. Und es ist vom Konzept, es hat offene Flächen, aber wirklich auch Büros. Also mit normalen Türen, Glasfenstern etc. Also wie man sich ein Büro vorstellt, das brauchen die einen, die schon ein bisschen grösser sind, und die anderen sitzen dann in einer offenen Fläche. Man kann sich das vorstellen, da man tut ein paar Tische aus und stellt ein paar höhenverstellbare Tische rein, und anstatt der Holzstuhl sind normale Bürostühle drin, und dann würden wir da das Zehnte arbeiten. So haben wir das auch bei uns und haben das halt wirklich auch, sage ich, ein bisschen schlank gemacht, wo wir auch die Startups gefragt haben und die jungen Mieter gefragt haben, was ist euch denn wichtig? Und am Schluss ist halt nicht wichtig, ob wir jetzt da noch goldverzierte Wände haben oder ob wir noch den teuersten Eichenholzboden, Marigoni-Holz oder wie das heisst, eingezogen haben, sondern simpel gehalten und einfach gehalten für das, was ein Startup wirklich braucht. Ja.
Und der Chef läuft am Morgen selber die Gänge hoch und runter und verteilt Post. Habe ich selber gesehen. Ist sehr sympathisch. Und ja, also was sind denn das für Startups, die da bei euch sind? Also sind das alles ein Mann- oder ein Frauenbude, oder sind das auch grössere, und sind die in der Forschung tätig oder alle im Dienstleistungsbereich?
Sehr unterschiedlich. Von ganz klein bis etwas älter. Ganz klein heisst noch nicht gegründet. Eine Person oder zwei Personen, wo wir auch sehr kulant sind und flexibel sind, muss ich das so vorstellen. Das sind zwei ZHW-Studis, die jetzt irgendwie 23 sind, haben jetzt ihren Bachelor fertig und haben eine Bachelorarbeit geschrieben und haben eine gute Idee. Und dann kommen sie irgendwie zu uns und dann laufen sie und dann sagen sie, mega cool da, was läuft und viele Leute und mega cool. Und dann sage ich denen, ja, Preisen, oder? Und dann haben sie natürlich keine Freude. Dann sage ich denen, weil ich ja genau weiss, wie es ist, die haben ja kein Geld. Dann sage ich ihnen einfach, ihr sagt mir mal, was ihr zahlt für die ersten 6 Monate. Und ich sage immer ja oder zu dem. Ich sage dann, also außer einer Seite zahlt nichts, dann würde ich intervenieren. Aber normalerweise sagen dann sie, was sie zahlen, und dann dürfen sie mal ein halbes Jahr zu uns kommen. Und die einzige Bedingung, die es eigentlich gibt, ist, dass sie vorwärts machen. Oder? Also nicht, was wir nicht wollen, sind nur Käffeln kommen und ein bisschen heisse Luft schwätzen und nichts vorwärts machen. Das wollen wir nicht. Aber dann dürfen sie eigentlich extrem kostengünstig mal ein bisschen bei uns drin sein. Und das ist wirklich extrem breit. Also was die einen oder anderen kennen, ist Allegvatorex mit diesen Bienen. Da hat der Lampo schon öfters drüber geschrieben. Das ist so ein bisschen, ja, Umwelt-Startup, wenn man so will, im weitesten Sinn. Wir haben aber auch irgendeine Technologiefirma, die eine Bauplattform entwickelt hat für den ganzen Bauhandel. Das sind unterdessen irgendwie 40, 50 Leute. Also sie sind schon ein bisschen enger zusammengerückt auf ihren Flächen, dass sie noch Platz haben. Es hat Startups wie ich aus dem Bildungsbereich, es hat andere im betrieblichen Gesundheitsmanagement, die eine App gemacht haben und damit mit AXA und Zwicka zusammenarbeiten. Es hat andere, die irgendwie im Reisebereich etwas ist. Es hat andere, die im, ja, was hat es noch, kreuz und quer, im Circular Economy, also die stellen sozusagen Kinderwagen her, wo man sehr gut kann recyceln und auffrischen kann. Das heisst, du hast so ein Kinderwagen-Abo, musst den nicht kaufen, nimmst den erst, wenn das Baby, ich habe kein Kind, aber wenn das Baby noch liegt, hast du einen anderen Kinderwagen, als wenn es dann ein bisschen älter ist. Und die sind wirklich von null angefangen mit dem 3D-Drucker im Büro und sind da ihren Kinderwagen entwickeln und ein Abo-Modell daraus zu machen. Andere irgendwie Matching-Plattformen haben jemanden sogar, der nochmal den Mut hat, aber es läuft sehr gut bei ihr, nochmal eine Dating-Plattform zu machen, aber eigentlich mit dem Gegenteil von Tinder. Tinder ist also sehr oberflächlich, wo es nur ums Aussehen geht, und bei ihr ist eigentlich genau umgekehrt, sondern das erste Kennenlernen ist immer gerade schon ein Video live miteinander. Also kreuz und quer. Und dann haben wir auch noch so 3-4 Leute dabei oder Organisationen, immer so zwischen 1 und 5 Leute, wo irgendwie, jemand ist eine Online-Agentur, jemand ist eine Marketing-Agentur. Wir sind zwar keine klassischen Startups, aber man sagt eigentlich, ja, das ist wichtig für das Ökosystem, dass man eben als Startup, wenn jetzt wieder einen Ingenieur nimmt und der eine Webseite braucht und das nicht selber kann oder irgendwie Marketing-Sachen braucht, ist der auch froh, wenn der Nachbar links und rechts etwas von diesen Marketing-Themen versteht. Ja.
Und jetzt ist es so, dass das also ziemlich gut läuft, und aus dem Morgen, wo man sich da getroffen hat, am Garnmarkt, ist also eine grosse Geschichte geworden, und damals war man irgendwie unzufrieden gewesen. Also das, der Technopark, den es ja gibt, der hat gewisse Mankos, oder ja, man ist einfach, was läuft da nicht gut?
Also ich glaube, es gibt so verschiedene Themen. Also das eine Thema, mit dem Technopark, wo man sagen, wir haben dort, die Startup-Night findet dort statt, wir machen da viele Events dort und wir haben es dort sehr, sehr gut miteinander. Auch bei vielen Sachen, aber bei 2-3 Sachen sind wir nicht gleicher Meinung. Was natürlich ein Thema ist, ist, dass das RAF in dem Technopark ist. Oder? Wo man den Technopark damals gebaut hat, ist das natürlich ein Risiko gewesen, mit dieser grossen Fläche, dieser Erweiterung. Dann hat das Sinn gemacht, dass man das RAF in den Technopark hier nimmt als Ankermieter und einen langfristigen Vertrag macht. Das macht durchaus ist das sehr sinnvoll gewesen. Und dann ist der Technopark natürlich gewachsen, hat sich völlig etabliert, ist sehr bekannt in Winterthur. Und was man natürlich schon klar sieht, dass RAF passt mental, technisch nicht zu den Startups, oder? Das ist so das Gegenteil. Und das ist so ein Thema, wo jetzt das Ziel anlegen müsste sein als Technopark, dass man sich in der Strategie so aufstellt, dass man sagt, dass die müssen nicht morgen raus und auch nicht übermorgen, aber das Ziel müsste doch irgendwie sein, wenn man über Startup-Förderung redet und Innovationsförderung und Know-how-Transfer mit der ZHW, dass man sagt, irgendwie 2030 geht das RAF raus, sucht sich eine neue Location und man kann sich noch mehr, und dann hat man genug Zeit, um sich vorbereiten. Es sind ja doch noch 7 Jahre, was im Startup-Horizont ja eine ganze Ewigkeit ist, hat man sich dann Zeit, um dort vorbereiten. Also das ist so ein politisches Thema, wo man sich nicht einig ist. Der Technopark würde die gerne behalten als super Ankermieter, aber wir sagen eben, es bräuchte eigentlich Startups dort drin, mehr Startups, die dort Platz haben. Der Technopark hat natürlich gesagt, es gäbe auch gar keinen Bedarf, und lustigerweise hat jetzt das Home of Innovation eben genau die Fläche im Moment noch, wo das RAF braucht, also hat es eben doch den Bedarf ja gehabt, und innerhalb von 2 Jahren hat man die Fläche ja gefüllt gehabt. Und dann ist sicher so eben von dem Mindset, die Thematik, wo man gesagt hat, ein Startup muss unkompliziert sein. Wenn man ein Büro braucht, dann sind das halt einfach junge Leute, die halt noch nicht immer wissen, wie die Welt läuft, und die sind manchmal ein bisschen chaotisch, und dann geht halt mal etwas um oder geht mal etwas vergessen. Das ist ja so. Also ich meine, der eine oder andere, wenn er zurückdenkt mit 23, ist er vielleicht auch so gewesen, bin ich auch noch gewesen, oder? Und dann muss man halt auch so ein bisschen das Gefäß schaffen, und wenn man sagt, man will ein Startup-Center sein, muss man auch ein bisschen klarkommen mit dem, dass es halt eben manchmal ein bisschen so ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Thema gewesen, wo man sich nicht immer einig war. Und wir haben eigentlich dann sehr lange auch versucht, im Technopark mal, also versucht, Wände einzureissen, nicht mir selber, aber Vorschläge zu machen, um mal irgendwo mal eine Wand rauszunehmen oder mal eine Gemeinschaftszone einzurichten. Oder wir haben dann wirklich auch sogar mal eine grosse Mietofferte geschickt, dass wir einen grösseren Teil gerade würden wollen mieten. Und haben da sehr viel Zeit in so konzeptionelle Arbeit gesteckt. Und irgendwann haben wir gesagt, wenn es nicht wollen, dann machen wir es selber. Und jetzt hat es 2 und beide laufen ja und beides funktioniert soweit. Also ich glaube, für die Stadt Winterthur ist das gut. Und wir haben noch eine lustige Anekdote, ganz kurz. Mhm. Wir haben ein Meeting gehabt, wo der Thomas Schumann, der CEO, dabei war und auch der Mike Künzli dabei war, der ja auch im Verwaltungsrat sitzt vom Technopark. Das war das Beiratsmeeting vom Entrepreneur Club Winterthur, wo wir die alle informiert haben, dass wir das Home of Innovation machen. Und dort war auch noch einer von Zürich dabei, so ein bekannter Startup-Typ. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das Home of Innovation machen. Und dann ist der Mike Künzli auch so ein bisschen, hat er nicht so Freude gehabt. Und dann hat der Startup-Guy von Zürich hat dann gesagt, hey, ihr müsst euch nicht nervös werden. Nervös werden müsst ihr nur, wenn ihr schlecht seid. Aber wenn ihr gut seid, müsst ihr gar nicht nervös werden. Und dann hat er das ihm so ein bisschen forsch gesagt. Mike hat aber super reagiert. Das war eigentlich ein Thema, aber es war eine lustige Situation. Und eben heute hat sich das gezeigt, es funktionieren beide. Die machen nicht genau das Gleiche, aber es klappt, ja.
Also interessant finde ich auch in diesem Zusammenhang, dass du vorher gesagt hast, ja, dass die im Technopark gesagt haben, es bricht gar keinen Bedarf für weitere Startups. Und jetzt kommt doch just heute, wird also quasi das Home of Innovation einen zweiten Standort eröffnen. Nach 2 Jahren, ein zweiter Standort ist geplant in Winterthur, um auf weitere 2.500 Quadratmeter, glaube ich, einen zweiten, also oder dann ja, ein zweites Home of Innovation zu machen. Also das heisst, du hast auch schon in diesem Fall Mieter.
Genau, ja. Also eben, das, was wir jetzt haben, ist in Tös, im Rieter-Areal. Für die einen ist das super, wenn man in Winti wohnt, mit dem Velo tipptopp. Wenn man mit dem Auto kommt, aus dem Hinterland, auch super. Wenn man natürlich mit dem Zug irgendwie von Zürich Schlieren kommt, ist es ein bisschen weit. Oder? Dann muss man im Winter nochmal umsteigen auf den Bus und so. Und der Zürcher der findet das dann nicht immer so toll. Und darum haben wir gesagt, wir wollen eigentlich in der Stadt noch eine Location haben. In der Stadt so Bahnhof, links oder rechts davon. Und haben wir dann eben auch viele Mieter gehabt, die gesagt haben, hey, mega cool, was ihr macht. Ich wäre interessiert, aber es muss ein bisschen zentraler sein. Gerade für eben Startups, die vielleicht auch schon ein bisschen grösser sind. Wenn du 10 Angestellte hast und 8 davon aus Zürich kommen, willst du natürlich ein bisschen am Bahnhof sein. Nicht, dass die noch dort hinterher fahren müssen. Und dann ist eigentlich schon immer klar gewesen, wenn wir eine passende Location finden würden, dann hätten wir eigentlich schon einen grossen Teil der Mieter. Es sind alles Leute gewesen, die man halt kennengelernt hat, die gesagt haben, hey, wenn dann mal etwas ist am Bahnhof, dann komme ich auch. Und dann haben wir dann natürlich angerufen und gesagt, wir sind jetzt da, kommen wir. Und ja, jetzt sind wir da. Hoffentlich bald all die Verträge unterschreiben und dann sollte das klappen. Ja.
Super, also ich nehme an, es ist dann ein anderer Quadratmeterpreis wie in Tös. Aber ja, gut. Also, mich würde noch interessieren, sind denn das Startups alle aus Winterthur oder kommen da Startups auch von außerhalb jetzt extra nach Winterthur wegen dem Home of Innovation?
Also ich werde oft eine ähnliche Frage gestellt, wird mir gestellt, wo die Leute fragen, ja, kommen jetzt denn Startups eben aus der ganzen Schweiz da auf Winterthur, weil ihr da die Startup Night macht und das Home of Innovation macht? Und meine Antwort ist dann immer noch, nein, kommen sie nicht, aber die von Winti zügeln nicht mehr auf Zürich. Also das ist mal das erste Problem gelöst, oder? Jetzt wirtschaftlich gesehen, die zügeln nicht mehr weg. Das war früher wirklich ein Problem gewesen. Viele Startups sind nachher auf Zürich gegangen, weil in Winti einfach nichts gelaufen ist. Das ist heute sicher nicht mehr der Fall. Die Startups, die hier gegründet werden, bleiben eigentlich da. Außer es gibt, also ich wüsste jetzt nicht gerade irgendein sogar ein Startup, das weggezügelt wäre. Es ist aber noch nicht jetzt so, dass jetzt irgendwie grosse Zürich-Startups auf Winterthur zügeln und extra daher kommen. Weil wenn man halt von der anderen Seite von Zürich kommt, Zug, Bern, Basel oder auch Zürich selber, dann hat man natürlich nicht so einen Winterbezug. Aber es hat wirklich viele Startups, die einfach da irgendwie noch einen aus dem Team hat da studiert, einer hat vielleicht an der ETH studiert, hat mir eine Location gesucht, dann hat sich der von Winti durchsetzen können, gesagt, hey, wir haben günstige Büros, coole Anlässe, coole Stadt, sonst noch viel Rahmenprogramm. Und ich glaube, das hat schon mal geholfen. Ja. Und das ist natürlich ein langfristiges Ziel, dass man auch irgendwann dann wirtschaftlich gesehen, aus Standortförderungssicht auch noch neue Startups da herbringt. Ja.
Auf deiner Webseite steht, dass dich nichts mehr nervt, wie die 3 Worte, das geht nicht. Was willst du damit sagen?
Im Grunde ist das einfach. Oder? Wenn jemand eine Idee hat, und man kann jetzt noch den Elon Musk als Beispiel nehmen, wo ja nicht immer die qualitativ besten Auto vielleicht baut, oder? Und auch nicht alles super macht und auch nicht immer alles vielleicht ganz normal formuliert, was er macht. Aber dort ist ja wirklich so, die ganze Welt wartet irgendwie darauf, dass der scheitert und alle dann können sagen, ja, ist ja eh klar gewesen. Und die Leute sagen immer wieder, das geht nicht und er macht es einfach, oder? Und ich glaube, so ein bisschen die Mentalität, um immer nur das Problem zu sehen, um das Gefühl zu haben, das könnte scheitern, ich glaube, das ist schlecht. Natürlich ist es auch gut, wenn es Leute gibt, die mal sagen, Achtung, da kommt eine Wand ausweichen, oder? Das ist schon auch sinnvoll, dass es die Leute gibt. Aber wenn es viele von diesen Leuten sind, dann geht nichts vorwärts, oder? Wenn man nur immer ein Problem sieht und sagt, das geht allweg nicht, das könnte dann nicht klappen, dann funktioniert es nicht, oder? Und spätestens dann, wenn es irgendwie noch 2, 3 andere gibt, die auch das Gefühl haben, das könnte klappen, und es dann ein paar Leute gibt, die sagen, ja, nein, das braucht es doch nicht, das macht keinen Sinn, dann ist meine Eltern und meine Freundin und meine Brüder, die wissen dann, dass, dass ich dann mit dem Kopf durch die Wand manchmal gehe, dass es eben doch funktioniert. Und eben gerade so Home of Innovation Geschichte oder Startup Night, hat es auch Leute gegeben, die gesagt haben, ja, braucht doch kein Startup-Palas in Winter, also das macht gar keinen Sinn. Das gibt es doch schon in Zürich. Und jetzt haben wir den grössten Startup-Palas der Schweiz in Winti. Und irgendwie hat es dann doch überraschend funktioniert. Ja.
Aber ich meine, Leute, die so drauf sind wie du, wenn ich jetzt das mal so salopp kann sagen, die können auch anecken. Passiert dir das nie? Dass irgendwie Leute Zugbrücken aufziehen. Oh, jetzt kommt der Raphael Dobler wieder. Das sieht nach Stress aus.
Also Stress sieht so aus, weil es zu tun gibt, meistens. wenn ich anrufe, dann wissen sie meistens, dass wir irgendetwas, entweder müssen wir einen Tisch aufbauen oder eine Wand streichen oder sonst etwas machen. Oder meine Mami muss Text korrigieren, amigs von mir. Oder du Text korrigieren. Nein, ich glaube nicht, dass es schlimm ist. Es gibt sicher Leute, die jetzt sagen, ich müsste jetzt nicht mit ihm zwei Wochen in die Ferien. Aber ich glaube es auch nicht, dass es Leute gibt, dass es gibt jemanden in Winterthur, der mich nicht gerne hat, das weiss ich. Aber das ist nicht schlimm. Der ist ja doppelt so alt wie ich. Der spielt Zeit für mich. Das ist irgendwie so. Aber ich weiss, also ich habe ihm auch nichts gemacht, habe ich das Gefühl. Ich weiss nicht was das Problem genau ist. Aber sonst glaube ich nicht, dass das ein Thema ist. Also die Leute wissen manchmal schon, dass ich mal etwas energisch formulieren, wenn ich irgendwie etwas will, oder dass ich auch nicht immer mich an die ganzen Formalitäten halte. Wenn ich das erste Mal etwas von Mike Künzli haben will, habe ich ihm einfach angerufen und gesagt, das ist der Raphael, wir sagen uns du in der Startup-Welt, ob es okay ist. Habe ich nachher herausgefunden, er ist mit allen per Du, aber damals habe ich es noch nicht gewusst. Und dann mache ich das und dann sind die einen Leute ein bisschen entsetzt, wenn ich das so ein bisschen direkt mache, aber bis jetzt klappt das. Und ich glaube, die Leute wissen dann schon auch, dass es eben unterschiedliche Arten gibt von Menschen. Und ich glaube, wichtig ist, dass man auch weiss, was man kann und was man nicht kann und wie man zusammenarbeitet. Und ich bin auch sehr froh, dass wir im Home of Innovation, im Verwaltungsrat auch eben Leute haben, die nicht so sind wie ich, sondern Leute haben, die eben genau aufs Komma schauen und mal sagen, hey, das müssen wir nochmal anschauen, bevor wir da abdrucken oder bevor wir unterschreiben. Und das ist ja auch sehr, also ich glaube, das macht es eben aus, dass ich nicht einfach nur Leute wie mich um mich herum habe. Weil ich sage immer, wenn alle so wären auf der Welt wie ich, wäre es irgendwann ein bisschen chaotisch. Wenn alle nur, sage ich jetzt so, klassische Verwalter wären, wäre es auch nicht gut, weil dann stehen wir still. Ich glaube, so der Mix macht es aus und das kann ich auch mit denen, die nicht immer Freude haben, mit denen, die ich sage, glaube, gut handeln.
Also du bist der Mr. Startup von Winterthur und du bist ein bisschen ein Treiber und man könnte ja sagen, du bist ein bisschen auch, ja, also ein bisschen ein Rampenmensch, oder sagst du mal so. Aber dein Leben. Und gehen wir mal vielleicht ein bisschen darauf zurück. Ich meine, wie das, du kommst ja aus Winterthur, aber dein Leben hätte ja eigentlich einen völlig anderen Weg können gehen, als jetzt, dass du dich jetzt in Winterthur für Startups einsetzt. Ich meine, du bist jetzt in Winterthur geboren und du bist in See geboren, in Quartier See, aufgewachsen. Aber du bist eigentlich schon sehr früh aus Winterthur weggegangen. Und zuerst hast du eine Kochlehre gemacht in Zürich. Aber das hat nicht gelangt, oder? Du kommst jetzt Zürich, sondern du bist auf Dortmund. Wieso auf Dortmund? Also,
also ein kleines Detail, aber wenn es aufgenommen wird, muss das sein. Ich bin in Bern geboren, aber ja. Wenn man hört, also in Thun genau, wenn man aber hört, nur kurz dort gewesen, Dialekt ist nicht mehr viel. Bleib aber nachher in See gewesen. Lang und nachher habe ich Kochlehre gemacht in Zürich. Das war auch so ein bisschen, ich habe immer gewusst, ich will Koch werden. Meine Eltern hatten die Hoffnung, zuerst, ich mache noch etwas Normales oder etwas anderes als Koch vielleicht. Aber für mich war das klar, ich will Koch werden. Aber dann habe ich schnell gewusst, ich will es nicht immer bleiben. Auf Dortmund bin ich dann gegangen, weil ich Dortmund-Fan war. Ich bin seit einem kleinen Bub. Da habe ich noch nicht gewusst, in welcher Stadt Dortmund liegt. Sind die grossen Buben Dortmund-Fan gewesen. Und dann ist man einfach als Mitläufer auch Dortmund-Fan. Und weil ich halt dann sehr treu bin, bin ich es heute geblieben. Ich weiss, dass wir hier in Winterthur einen ganz berühmten Schalke-Fan haben, von der Heuberger-Familie. Aber das ist ja ein völlig anderes Niveau von der Fußballverein, darum ist das völlig okay. Und dann bin ich in der Lehre schon ab und zu auf Dortmund Fußball schauen und habe dann gesagt, irgendwann wäre es so mein Traum, mal dort zu wohnen. Und wenn ich dann halt bin, wenn ich meinen Traum wenn ich dann irgendwie machen will und sich das die Möglichkeit gibt, dann bin ich dort durchgezügelt und habe dort dann einen Haufen Fußball geschaut, zuhause und auswärts, also bin alle Spiele schauen und eine sehr interessante Zeit gehabt, intensive Zeit mit Schaffen, Vollzeit geschafft, aber nebenbei noch das Gymi nachgeholt, also das Fachabitur in Deutschland am Wochenende Fußball schauen und mich beim Verein engagiert. Also spannende Zeit gewesen, ja.
Also du bist mit, ich sage jetzt mal, du bist wahrscheinlich noch keine 20 gewesen oder irgendwie das. Also du bist einfach auf Dortmund, also ja, Dortmund ist im Ruhrpott und es ist so ein bisschen eine Raffi-Stadt, also es ist ja ein bisschen ruhiger, wie da zu Winter zu sehen. aber es hat gut da. Aber du hast dich dann nicht zu Dortmund gehalten, sondern bist dann nachdem du dein Fachabitur gemacht hast, bist du dann weiter, oder? Du bist dann zurück in die Schweiz, aber nicht auf Winterthur, sondern auf Lausanne.
Und genau, ich war dann in Dortmund. Also übrigens, Dortmund ist schöner, als man meint, muss man immer noch sagen. Die Leute haben immer so das Gefühl, da laufen die Leute noch mit den Kohlensäcken rum, das stimmt natürlich nicht mehr. Und ist halt auch wie Winterthur, also Industriegeschichte, hat sich gut erholt, also so ein bisschen Werbung, es lohnt sich mal dort herzugehen. Ja, und nachher bin ich in Dortmund und habe wirklich sehr intensiv, sehr viel Fußball geschaut, immer und habe schon gemerkt, so, okay, das wollte ich dann, also das kannst du nicht das Leben lang machen, oder? So intensiv, auch mit immer dabei zu sein. Da musst du irgendwann wieder auf den Beruf und Karriere und so konzentrieren. Und dann bin ich auf Lausanne gegangen, zum Französisch lernen, was nicht mein Traum war, als Kind Französisch mal zu reden. Und wenn es nicht mein Traum ist, dann interessiert es mich auch nicht mega. Dann bin ich auf Lausanne gegangen und ich konnte bis auf 5 zählen, was für sie alle heisst, ich kann nicht können, bis auf 10 zählen sogar. Also ich konnte wirklich nicht Französisch können, bin dann auf Lausanne gegangen, weil ich gedacht habe, ich will nachher studieren an einer Schule, wo man Deutsch, Englisch, Französisch hat. Und ich habe gewusst, dass es mit 5, bis auf 5 zählen nicht lange im Studium dort. Und dann bin ich auf Lausanne, zum zweckmässig eigentlich auch wieder als Koch arbeiten. Am Anfang, am Nachmittag, dann noch in die Schule, um ein bisschen Französisch zu lernen. Und habe dann dort habe ich im Hotel Möbig geschafft, in Uschi unten. Super Zeit gewesen, 25 Köche, genauso viele Leute im Service, ein riesen Hotel. Super Zeit gehabt, habe auch Französisch gelernt, aber auch sonst viel in den Ausgang gegangen und eine gute, spannende Zeit gehabt. Und mich dann eigentlich dann auch wieder entschieden, hey, ich gehe nachher nicht wieder zurück auf Dortmund. Dorthin gehe studieren, habe der Uni wieder abgesagt und habe nachher mich entschieden, zum Hotelfachschule gehen in Zürich. Und habe eigentlich dann so den Bubentraum gehabt, oder das habe ich glaube schon in der Lehre irgendwie gehabt, oder nach der Lehre, dass mein Traum mal ist, wenn ich 50 bin, also 50 ist natürlich noch nicht alt, wenn ich mal älter bin mit 50, dass ich dann mal könnte für eine reiche Person, also für so einen Scheich, mal könnte Hotel bauen. Das ist so mein Traum gewesen, irgendwo in Dubai oder so. Und dann habe ich so die Hotellaufbahn angenommen mit Hotelfachschule in Zürich, ein Praktikum gemacht im Casino Baden und nach der Hotelfachschule dann noch in England gewesen, Englisch lernen. Und nachher, weil es aber relativ ring gegangen ist, für die Sachen zu lernen, weil es mir sehr viel Spass gemacht hat, habe ich nachher an der ZHW noch einen Bachelor gemacht gehabt, in Wirtschaft. Und ja, eigentlich so davon ausgegangen, ich werde so eine klassische Hotellaufbahn machen, ja.
Und die hast du auch eingeschlagen. Also, und zwar ziemlich fulminant, kann man sagen. Es ist, du hast für das Hotelprojekt gearbeitet in der Schweiz.
Und ja, genau. Das ist also auch wieder so eine spezielle Geschichte. Eigentlich. Ich habe eine Abschlussprüfung in der Hotelfachschule und dann hat mein Experte dort gesagt, du hast das gut gemacht. Da hast du ein Visitenkärtchen. Ich bin der Direktor vom Schweizer Hof in Bern. Kommst mal zu mir nach der Schule, dann kannst du anfangen bei uns. Dann bin ich dann vorbeigegangen nach der Hotelfachschule und dann habe ich aber doch nicht anfangen dort. Aber ich habe halt ihn gekannt und er war so ein super Hoteldirektor gewesen und habe das Hotel gekannt, Schweizer Hof Bern, und habe dann geschaut, wem gehört das und was läuft dort. Und habe dann immer so ein bisschen das Unternehmen verfolgt und habe irgendwann gesehen, dass die einen Praktikant suchen. Da bin ich aber schon irgendwie 24, 25 gewesen. Aber das war mir eigentlich egal gewesen. Ich habe dann einfach den Job als Praktikant, habe dann sogar noch das zweite Mal vorbei müssen, um ihnen erklären, dass ich den Job wirklich will. Und sie haben gesagt, ja, wir suchen eher so einen jungen Praktikant, so einen ganzen 20-Jährigen. Und ich habe gesagt, das ist mir egal. Und dann konnte ich ein Praktikum machen bei der Katara, also es ist beim Staatsfonds von Katar. Und habe dann auch dort sehr viel geschafft und schnell befördert worden und durfte dann die Hälfte vom Bürgerstock-Ressort mitentwickeln im Kanton Nidwalden, wo ja sehr lange leer gestanden ist, eine grosse Geschichte hatte, aber auch eine grosse Bauruine war. Und der Staatsfonds von Katar hat das aufgekauft und dann für 1 Milliard saniert und restauriert und neu gebaut und ein riesiges Hotelprojekt gemacht mit etwa 40 Gebäuden. Ja.
Eben, also die Summe von der Katar-Fonds, also Staatsfonds, der hat irgendwie eine Summe von 1 Milliarde oder was immer investiert in der Schweiz besitzt er 3 Hotels, eins in Lausanne, der Schweizer Hof in Bern, wo du gesagt hast, und eben der Bürgerstock mit irgendwie 40 Gebäuden. Und das ist ja für Schweizer Verhältnisse ist das enorm. Und ich habe mal geschaut, die Katar-Gruppe, die besitzt weltweit über 40 Superhotels. Und du hättest ja dann quasi, wo du dort hättest können einsteigen oder bist schon eingestiegen und hast das Bürgerstock-Projekt mit aufgezogen, hättest ja noch können in eines von diesen Superhotels, ich weiss nicht wo, also irgendwo in Asien oder in Amerika, oder, ja, you name it. Aber nein.
Ja, also eben, das wäre schon verlockend gewesen, oder? So, dass, aber ich hatte das Gefühl, so, hey, ich habe jetzt wieso, dass die Hotels können mitbauen, mit im Bauherrenbüro können mit planen, mitentscheiden und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dann so jetzt, wenn ich jetzt ins Ausland müsste gehen als Hoteldirektor, klar, also ich wäre nicht gerade Direktor gewesen, vermutlich, sondern irgendwie noch mal ein bisschen müssen anfangen in diesen Operations. Aber ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie so, ich habe meinen Bubentraum eigentlich schon verwirklicht gehabt. Und auch in der Schweiz habe ich dann irgendwie so festgestellt gehabt, ja, wenn ich jetzt ins Ausland gehe, komme ich irgendwann wieder zurück. Und in der Schweiz gibt es halt nur irgendwie 5 oder 10 so Superhotels, grosse, coole Hotels. Und dort, der Direktor bleibt immer 20 Jahre. Und dann wir können ausmalen, dass das für mich dann so ein bisschen vielleicht auch schwierig wäre. Und ich dann schon gewusst habe, hey, ich will vielleicht noch etwas anderes machen oder es müsste nicht zwingend das sein, weil ich auch begeisterungsfähig bin für Themen, die ich vielleicht nicht gerade auf dem Radar habe, auch für neue Sachen. Und dann habe ich dann irgendwann in meinem Studium entschieden mit meinen Kollegen, die ich kennengelernt habe, dass wir die Eduwo-Idee haben. Und dann habe ich irgendwann dann gegründet und das Eduwo angefangen. Ja.
Also das ist eine digitale Bildungsplattform und ist eine Firma, die jetzt auch im Home of Innovation beheimatet ist. Ja. Aber es ist doch ein krasser Wechsel. Du bist Mitte 20 gewesen, oder vielleicht 27 so. Von dieser Gruppe, von dieser Qatar Hospitality AG mit Sitz in Zug wegzugehen. Oder? Und da quasi mit einem Start-up anzufangen. Bei null.
Ja, ich glaube in der Schweiz, eben, wir haben in der Schweiz einen super Vorteil, wir haben einen riesen Nachteil. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, um ein Start-up zu gründen. Man kann ja einfach irgendwo angestellt sein und verdient auch 10'000 Franken oder 5'000 oder 15'000 Franken. Also es geht uns ja allen eigentlich recht gut in der Schweiz. Das ist im Ausland natürlich anders bei diesen Startups teilweise. Und auf der anderen Seite haben wir aber eben die besten Rahmenbedingungen, um ein Startup zu gründen. Man hat ja super, man findet immer wieder einen Job, man hat theoretisch hat man super Auffangnetz, auch wenn da nie ein Startup-Gründer daran denkt, dass er dort die würde fallen. Also es gibt eigentlich ja, auch super Bedingungen. Und dann habe ich eigentlich nicht Angst gehabt, dass jetzt das etwas völlig Neues ist oder etwas völlig Fremdes ist. Wir haben gewusst, also es ist ein bisschen Risiko, es ist ein bisschen etwas Neues. Man stellt sich natürlich immer einfacher vor, als es dann am Schluss ist, was es natürlich bei den meisten dann nicht ist. Auch die ganz Erfolgreichen hatten schwierige Zeiten. Und ich habe dann auch gesagt, ich habe natürlich auch in Zug gewohnt dann, neben dem Arbeiten und habe dann gesagt, ich komme auf Winterthur, um mein Startup da gründen und wenn es dann läuft, gehe ich wieder auf Zürich. Weil in Winter läuft ja nichts, sondern alles läuft in Zürich. Also ich habe die gleiche, also Startup-technisch läuft nichts, meine ich. Sonst läuft viel, aber Startup-technisch nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja gut, komme ich wieder daher. Und dann hat das angefangen mit Eduwo und hat angefangen dann mit dem Entrepreneur-Club und dann ist das andere dazugekommen und so weiter. Ja.
Und jetzt möchte ich dich doch mal fragen, kochst du noch?
Nicht mehr so viel wie früher. Ich würde sagen, sehr wenig. Also ich koche am wenigsten vor allem da rein. Wie oft koche ich? Einmal in der Woche. Zuhause. Maximal. Echt öppe. Aber ich koche ab und zu noch für Kollegen, wo ich jetzt Leute einlade. Und dann koche ich dann auch gut und viel. Also dann gibt es dann so 6 Gänge oder 7 Gänge. Und dann gibt es auch richtig, also eigentlich die gehobenere Küche mit guter Weinbegleitung und allem. Aber das ist jetzt nicht mehr irgendwie jeden Tag. Ich gehe lieber auswärts. Also ich gehe nicht mega viel auswärts. Das hat auch mit dem Startup-Budget natürlich zu tun. Aber ich gehe eigentlich lieber auswärts essen, als für mich selber zu Hause kochen. Ja. Und wenn ich koche, immer für Familie und Freunde.
Ja, ja. Und ich meine, ich kann mir vorstellen, dass wo du vorher noch für die Qatar Hospitality gearbeitet hast, da hast du auch andere hat es einen anderen Lohn gegeben und es hätte wahrscheinlich auch die Option gegeben, andere Löhne überzukommen in Zukunft. Aber du hast dich entschieden, eben zurückzugehen, auch lohntechnisch. Also das ist, ja, das ist dir Geld nicht so wichtig?
Ja, ich würde sagen, nicht unwichtig. Aber es ist eben in der Schweiz, es geht ja allen relativ schon mal per se irgendwie recht gut, oder? Da haben wir irgendwie Glück in unserem Land, was unsere Väter, Grossväter, Urgroßväter schon da geschaffen haben. Darum ist da der Druck vielleicht ein bisschen kleiner auch, weil man irgendwie weiss, eben, man findet sofort, also ich jetzt mit meiner Ausbildung, ich würde sofort wieder einen Job finden, mein Mitgründer auch. Darum ist da vielleicht ein bisschen entspannter, als wenn du irgendwo im Ausland wärst.
Ja, aber weißt du, wenn du, ich meine, wenn du das mal siehst, oder was drin liegt, und du hast ja wahrscheinlich auch irgendwelche Träume oder Vorstellungen, dass es dir mal mit deinem Startup so gut geht, dass du dir, ich weiss auch nicht, vielleicht mal etwas kannst leisten. Oder ist das völlig egal?
Also ich glaube, es gibt keine Startup-Gründer, die es wirklich wegen dem Geld machen. Oder also wo sagt, ich gründe ein Startup, damit ich mal Multimillionär werde. Das gibt es, glaube ich, selten. Oder ich kenne niemanden von denen. Sondern es ist wirklich die Motivation, etwas zu verändern, etwas zu machen, ein Problem zu lösen, eine Technologie zu entwickeln. Viele Leute haben irgendwo geschafft, haben das Problem gesehen und gesagt, hey, das kann doch nicht sein. Und dann haben die das Firma gegründet und das Problem angefangen zu lösen. Natürlich, wenn man dann in der Zeitung liest von Onrunning und die in Amerika an die Börse gehen und jeder von diesen Gründern irgendwie 500 Millionen bekommt, ja, da wüsste ich schon auch was machen, oder, mit dem. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag an das denke und irgendwie hoffentlich meine Firma dann schnell verkaufen kann, dass ich viel Geld bekomme. Das ist nicht der Grund dahinter. Aber natürlich, wenn es die Option irgendwie gibt und ich das verkaufen kann und Haufen Geld bekommen würde, würde ich alle gar nicht Nein sagen. Aber es ist nicht per se die Motivation.
Ja, ja. Also du schaffst viel, sogar am 1. Januar. Aber das ist nicht die Motivation. Es ist, Dinge zu bewegen ist Motivation.
Ja, glaube ich eher. Ja. Ja. Also eben, irgendwie Geld muss es haben, oder? Also muss man kommen, muss es geben. Aber am Schluss, eben, ich glaube, das Ziel ist, also wünsche ich allen Menschen, dass sie irgendwie Sachen machen können, die ihnen Freude machen. Der Roger Federer, sage ich immer, der hat es am besten, weil er verdient unglaublich viel Geld mit dem, wo er unglaublich viel Freude hat. Ich habe auch unglaublich gleich viel Freude wie er, aber verdiene leider ein bisschen weniger als er. Und das ist irgendwie das Ziel. Und eben am Schluss, es geht ja nicht, also bringt am Schluss ja nichts, wenn ich am Schluss tot bin und 100 Millionen auf dem Konto habe. Dann habe ich lieber irgendwie ein paar coole Sachen gemacht und eine coole Zeit gehabt mit coolen Leuten. Das ist, glaube ich, wertvoller.
Oder du würdest sagen, Freude kommt vor finanziellem Erfolg?
Ja, ich glaube schon. Also
und die Freude, die findest du ja zu Winterthur?
Ja, im Moment sehr, sehr intensiv. Ja, also ich bin ganz selten irgendwo in Zürich. Also ich bin einmal im Monat in Zürich und sonst bin ich da in Winterthur. Ja.
Eben, aber ich meine, das ist eigentlich der gute Nährboden in Winterthur, findest du. Vielleicht auch mit der Geschichte, wie du sie erwähnt hast, mit Sulzer und anderen. Dass man da eben Startups pflanzen kann.
Ja, also ich glaube, wir haben optimale Bedingungen da, um da auch noch mehr können zu machen. Wir sind sehr nahe an Zürich, was ein riesen Vorteil ist. Wir sind nahe am Flughafen, wir haben die ETH ganz nahe. Wir haben eine super Hochschule da bei uns. Wir haben ein riesen Umland bei uns. Wir haben ein paar alte Industriegebiete, die man könnte umnutzen könnte. Wir haben aber super viel Wald. Die Lebensqualität ist super hoch. Also ich glaube, von dem her ist das eine optimale Location, um da noch mehr in diesem Bereich können zu machen. Und es gibt eigentlich wirklich keinen Nachteil. Also es spricht wie nichts dagegen, dass man da noch mehr würde machen. Weil es weder irgendwie jemand verdrängt, noch nimmt es jemandem etwas weg, noch schadet es irgendjemandem, ja.
Aber was würdest du finden, was muss zu Winterthur noch passieren? Ich meine, was muss man noch machen, dass noch mehr läuft?
Also was jetzt passiert, auch in dem Jahr, im 22, wir haben die Startup Night jetzt gemacht, 5 Jahre, mit immer so am Anfang, beim ersten Mal 800 Leute. Das war ein bisschen überraschend, dass so viele gekommen sind. Und nachher waren es immer so 1000, maximal 1300. Und wir werden jetzt die Startup Night vergrössern auf 2 Tage und 5000 Leute. Das ist ziemlich sicher, dass wir auch in die Eule fallen. Das ist vor allem der Entrepreneur Club Winterthur mit einem Team von 25 ehrenamtlichen Leuten, die das umsetzen. Ja. Und ich glaube, dann. Wenn wir das herbringen, dass das dann so gross wird, dann ist das natürlich ein gutes Signal für den Rest von der Schweiz. Und dann sind wir einer der grössten Start-up-Paläste von Europa, was auch ein gutes Signal sein wird für den Rest von den umliegenden Ländern bei uns. wo wir gezielt auch werden einladen für die Startup Night, dass sie sehen, hey, Vinti ist irgendwie gut, da läuft irgendwie viel. Und da gibt es auch Leute in Zürich, die sagen, du in Vinti, du bist doch von Vinti, bei euch läuft irgendwie viel, da höre ich immer wieder etwas. Und ob das dann wirklich die Essenz am Schluss ist, kann man sich streiten, oder? Aber es ist ein gutes Zeichen, wenn die Leute sagen, du in Vinti, da läuft ab und zu etwas, da sollte ich auch mal her. Also das hilft sicher, dann eben die Rahmenbedingungen im Sinne von guten Büros haben, einfache Büros, schnelle Büros, flexibel, sofort können einziehen, viel Unterstützung überzukommen, gutes Netzwerk zu haben, da in Winterthur, was super ist in Winti, da kennen sich alle, spätestens über ein Telefon kennen wir alle da bei uns, das ist super wertvoll, in Zürich ist es natürlich ganz anders, da gibt es eigene Ökosysteme in der Haarbrück und in Wollishofen, das ist ein Vorteil, den wir da haben. Was in Winterthur noch ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen das Investorenthema. Es gibt viele auch wohlhabende Leute in Winterthur, die aber das Gefühl haben, die Startups investieren, ist eine hirnverbrannte Idee. Und dann weiss man unterdessen auch, dass das nicht mehr so ist, dass man das, wenn man das professionell macht, sehr viel Geld kann verdienen. Und da ist, glaube ich, so ein Thema, wo man noch ein bisschen daran arbeiten wollen, dass es eben Leute gibt, die sagen, ich investiere von meinen, sind nicht 10 Millionen, die ich habe, nicht einfach 10 Millionen in irgendwelche langweilige Fonds, die 1% oder 3% geben oder irgendwie Immobilien, sondern ich investiere einen Teil davon auch in Startups und gebe vielleicht durch das komme ich auch einen Return on Invest über, aber ich gebe auch noch etwas zurück der Gesellschaft, es entstehen Arbeitsplätze und junge Leute können Probleme lösen.
Weißt du, was mir die ganze Zeit eigentlich durch den Kopf geht, wenn ich dich reden höre, dann ist es, was du alles machst für Winterthur und für die Startup-Szene zu Winterthur. Startup Night mit über 1000 Leuten, aus, nicht nur aus Winterthur, sondern aus der ganzen Schweiz oder sogar aus dem Ausland. Du hast den Entrepreneurs Club aufgebaut mit 2000 Leuten und du hast einen eigenen Technopark initiiert. Und das alles eigentlich hast du gemacht und ohne staatliche Mittel. Nebenzu haben wir einen Technopark mit staatlichen Mitteln, wir haben eine Standortförderung, Haus auf Winterthur mit staatlichen Mitteln. Wir haben Standortförderung, sonst auch vom Kanton mit staatlichen Mitteln. Das kostet Millionen, Millionen, Millionen. Die bringen das alles nicht an. Und irgendwie ist da für mich ein bisschen eine Asymmetrie, die einfach hinten und vorne nicht stimmt. Also man sollte eigentlich dich anstellen, oder? Und vielleicht ein paar andere, sage jetzt mal, Institutionen vielleicht ein bisschen zurückbauen.
Ja, also ich wüsste sicher, was machen mit dem Budget. Ja. Also manchmal verschrecke ich wirklich, was für Budget rum sind. Und die anderen verschrecken dann ab unserem Budget, wie klein das nämlich ist. Wenn ich denen sage, die erste Startup Night haben wir ein Budget von 16'000 Franken und es sind 800 Leute gekommen gratis essen. Das geht ja, also da gibt es niemanden, der einen Sechsel kann programmieren, dass das aufgeht, aber irgendwie hat es geklappt. Ja, also, eben, also was man vielleicht sagen muss, Klammerbemerkung, wir haben einmal bis jetzt von der Stadt für die Startup Night 10'000 Franken bekommen. Das war vor 2 Jahren oder so, glaube ich. Aber sonst haben wir nie etwas Finanzierung oder Förderung oder so bekommen. Eigentlich auch selten oder nie beantragt, dass man die 10'000 Franken beantragt. Also beantragt, das war im Vorgespräch gewesen. Aber sonst haben wir das eigentlich auch nie beantragt, weil eben wir glauben, als Unternehmer gehst du nicht immer zum Staat und sagst, jetzt habe ich gerade ein Problem.
Aber weißt du, auch als Bürger findest du das nicht stossend? Also irgendwo stimmt doch etwas nicht.
Ja, also ja, ich habe schon auch Sachen, die ich nicht verstehe, ja. Wo teilweise ein bisschen speziell ist. Ich glaube, dass es da natürlich politische, unterschiedliche Interessen logischerweise gibt, für was eingesetzt wird. Aber eben das Thema, wenn ich jetzt sehe, wie viele Startups in Winterthur entstanden sind, die sind nicht alle wegen mir entstanden oder wegen uns entstanden, aber es hat sicher auch geholfen, dass wir da viel Zeit investiert haben, dann glaube ich schon, dass das ein guter Leistungsausweis ist und das eben eigentlich organisch entstanden ist mit Leuten, die eben gesagt haben, hey, wir machen und wir wollen und nicht mit Leuten, die gesagt haben, das könnte in die Hose gehen, lass uns nochmal 100 Seiten Konzept schreiben, damit wir dann alle abgesichert sind. Und ja, ich sage immer, es gibt unterschiedliche Organisationen, die unterschiedliche Sachen unterschiedlich gut können. Und ich glaube halt, dass, ich sage jetzt so, die klassischen ZHW-Studies, 23, 25, jung und wild, die können alle wegen Start-up-Event einfach effizienter und besser organisieren, als wenn das der Kanton Zürich macht.
Ja, aber ich finde, du weichst es ein bisschen aus. Also ich denke, eben, es gibt auf der einen Seite Millionen, die quasi der Staat ausgibt. Und ja, mit einer fraglichen, quasi mit einem Effekt, oder, wo man kann doch das eine oder andere Fragezeichen setzen. Und offensichtlich geht alles viel günstiger und schneller und effizienter, wenn man es quasi den privaten Initiativen überlässt. Und ja, das ist doch immer, da stimmt doch etwas nicht.
Ja, also ich muss eben manchmal bin ich eben diplomatisch, damit es nicht zu viele Leute gibt, die ich dann anecke.
Du bist natürlich auch schon im Wahlkampf, ja. du willst jetzt auch noch in die Politik gehen. Das, vielleicht nein, um also, genau das quasi, du gehst in die Politik, um genau das zu korrigieren. Das
andere vielleicht, ja.
Ja.
Nein, also manchmal, eben, wie ich das gesagt habe, ich erschrecke manchmal, wenn ich irgendwo auf irgendwelchen Tischen irgendwelche Budgets sehe, wo wir immer mit 2-0 weniger reden. Und die reden irgendwie von 500'000 Franken für irgendetwas und ich denke mir so, 500'000 Franken, ich wüsste gar nicht, was machen mit dem. Wir würden das mal irgendwie in die Ferien und dann mit der restlichen, also es wäre viel zu viel Geld, ich hätte gar nicht Ideen, was wir mit dem machen können. Jetzt für Start-up-Förderung, oder? Das wäre viel zu viel. Und ich glaube, dort würde es manchmal schon gut tun, ja? Dass man sagt, hey, wir lassen einfach die das machen, was sie am besten können. Wenn es nämlich ein Team gibt von Ehrenamtlichen, dann ist es einfach sinnvoller, dass die das umsetzen, als die zahlt sind von unseren Steuergeldern. Da bin ich absolut einig. Ja, und ich glaube, dort gibt es schon noch, gibt es schon Optimierungsthemen. Nur sind die Optimierungsthemen natürlich sehr politisch. Die gehen lang, man eckt an. Die Leute haben nicht immer Freude, dann, wenn man dort irgendwo kommt, weil die haben das Gefühl, man nimmt dann ihnen etwas weg. Meistens, wenn die Leute und die Organisationen immer wachsen und immer mehr Leute anstellen, ohne sich zu überlegen, ob es nicht jemand anderes gibt, wo das vielleicht besser könnte. Und eben das Home of Innovation hat jetzt gezeigt, dass das privatwirtschaftlich relativ schlank, relativ gut funktioniert hat. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Clinch, den man halt damals hat, die Diskussionen, wo ich eben auch mit der Standortförderung nicht immer einig bin. Ich sage, wir müssten viel mehr für Startups machen, weil das kostet sehr wenig, geht sehr effizient und bringt langfristig einen sehr grossen Return, auch volkswirtschaftlich da bei uns. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, wir wollen versuchen, nochmal einen grossen japanischen Roboterhersteller auf Winterthur holen, der 1000 Arbeitsplätze herbringt. Und das halte ich für komplett unrealistisch. Und wenn es halt passiert, glaube ich, wäre es ein Lucky Punch. Und wenn das wie Zug zum Beispiel, dann passiert das halt ein paar Monate, dass wieder ein grosser kommt, dann okay, aber in Winterthur ist das ja schon ein Zeitchen her, dass der letzte Grosse sich angesiedelt hat, sondern die Grossen gehen, oder?
Und weißt du, wenn man das anschaut, also nur ganz kurz, oder wenn man jetzt mal würde schauen, wo quasi Kosten liegen oder beziehungsweise wie Budgets aussehen von deiner Organisation, Organisationen und denen, öffentlichen, dann fällt etwas auf. Bei euch sind Personalkosten gleich null und Betriebskosten wahrscheinlich auch sehr tief. Und wenn ihr ein paar Franken vorig habt, die 16'000 damals, dann buttert ihr sie ins Projekt rein. Und beim Staat ist es gerade umgekehrt. Da sind Personalkosten immens hoch, Betriebskosten sind auch sehr hoch und Projektkosten oder Projektgelder für Projekte haben sie keine. Also, und da kannst du eigentlich ja, nicht viel machen, oder?
Ja, ich glaube, das ist halt ein bisschen die Challenge. Oder? Wir sind die Unternehmer. Die sind immer, der Unternehmer denkt immer an das Budget, auch wenn er viel Geld hat. Oder? Es, auch irgendein ein Reicher da, irgendwie Rolf Sonderegger von Kistler, der unterdessen halt doch recht viel Geld hat und eine extrem erfolgreiche Firma. Das ist ein Unternehmer, der schaut jeden Tag auf sein Budget und er sagt dann nicht, weil wir viel Geld haben, geben wir einfach noch etwas aus für ein Seich. Das sind die Unternehmer. Und wenn halt irgendwie Geld hast, man kennt ja die Beispiele von der Armee, wo man dann am Schluss noch muss, die restliche Munition verschiessen, dass man sie nächstes Jahr wieder rüberkommt. Also das Klassiker-Beispiel aus der RS Amix. Das ist vielleicht manchmal ein anderes Mindset dann halt rum, wenn man einfach von den Steuergeldern sozusagen das Geld kann nehmen kann. Und ich glaube schon, ja, da gibt es Sachen, wo wir massiv effizienter könnten gestalten. Was nicht ganz richtig ist, wir haben ab und zu auch Mitarbeiterkosten, wenn wir mal irgendeine Praktikantin oder so anstellen, die dann irgendwie Social Media und so für uns macht. Aber dann sind wir auch dort, glaube ich, immer noch sehr, sehr schlank unterwegs.
Ja, es sind andere Dimensionen. Eben, du hast mal gesagt, 2-0 weniger. Aber jetzt ist Wahlkampf. Und auch du stehst im Wahlkampf und musst das Thema natürlich auch noch aufbringen. Am 13. Februar wird gewählt und du bist bei den Liberalen bist du dabei und zwar auf Platz 13. Am 13. Februar auf Platz 13. Es wäre doch ein Jammer, wenn du gewählt würdest für all das, was du da machst. Willst du deine Zeit wirklich da quasi in der lokalen Politik, im Stadtparlament, bei irgendwelchen Detaildebatten abendlang verbringen?
Also das, was du sagst, haben mir alle gesagt. Es hat niemand gesagt, super, du passest mega gut in die Politik. das haben alle haben genau das Gleiche gesagt. Ja, verschiedene Aspekte. Also ich werde, also vermutlich wärst du ja nicht eingewählt. Jetzt bei der FDP gehen wir ja nicht davon aus, dass man auf einmal die Sitzzahl jetzt verdoppelt. Das wird ja
ich kenne nicht viel, weißt du? Also,
Ja, aber es wäre überraschend, wenn ich jetzt für die gewählt wäre. Die FDP hat 8, 9 Sitze, je nach wie man es rechnet, mit jemandem, der dazugerutscht ist. Und ich bin auf dem 13. Ich werde alle nicht gerade da die komplette Schwette überholen, sondern ich rutsche dann vielleicht mal nach. Darum gehe ich jetzt nicht davon aus, dass ich hier gewählt werde. Ja, und warum in Politik, oder? Wenn mein Vater sich über Politik aufregt, dann sage ich, wenn du und all deine Kollegen, die so denken wie du in der Politik wären, dann müsste ich nicht hier, weil dann wäre alles super in Vinti. Wenn alles so Unternehmer drin wären oder so Leute, die so denken. Und darum habe ich auch gesagt, okay, wenn man etwas will machen, dann muss man sich irgendwie auch engagieren. Ich engagiere mich auch an anderen Sachen, aber das Politische ist auch ein Thema. Ich glaube, es gibt dort einen Haufen Potenzial, um viel Sachen auch können zu bewegen. Es gibt Sachen, die viel einfacher gehen, wenn man nicht in der Politik ist. Und es gibt Sachen, die aber einfacher gehen, wenn man in der Politik ist. Was ich aber schon auch amigs sehe, ist, dass wenn eben die Linksseite eine Idee hat, dann findet sie die Rechtsseite ein Zeichen und umgekehrt. Und das ist natürlich schon höchst bedenklich und für alle, die so denken, schon ziemlich fragwürdig. Und das ist schon etwas, auf das habe ich nicht wahnsinnig Lust. Und auf so irgendwelche Diskussionen, die dann nicht vorwärts gehen, bin ich halt auch nicht immer der Typ. Aber ich glaube schon, dass ich dann dort auch mit meiner Art vielleicht irgendwo mal eine Brücke schlagen kann. Ich habe jetzt schon einen WhatsApp-Chat mit etwa 15 Leuten oder so. Und dort hat es SPler dabei und GLPler und Grüne und FDPler und Junge und Alte, um genau so Brücken können zu schlagen. Und ich hoffe dann, dass ich auch dort doch noch ein bisschen das eine oder andere dann würde können bewegen, aber es ist sicher nicht so, dass Politik jetzt die erste Priorität in meinem Leben ist. Oder mit Politik meine ich jetzt, sage ich, Gemeinderat oder das Stadtparlament, sondern ich glaube, eben mit einem Entrepreneur-Club kann man auch viele Sachen bewegen, vielleicht sogar auch politisch. Ja.
Aber du kennst die Steigerung von Feind. Feind, also Freund, Feind, Parteifreund. Also du hast vorher Leute von anderen Parteien genannt. Du siehst es zum Beispiel bei Biden, oder? Ich meine, der wird jetzt von seinen eigenen Leuten eigentlich filetiert, oder?
Ja, ich bin da unemotional bei so Sachen. Also ich habe da, ich sage, was ich denke und ich setze mich für das ein, wo ich richtig finde. Und da gibt es Themen in der Partei, wo mich nicht interessieren, wo ich nichts damit zu tun habe. Dann müssen das andere erledigen, nur weil ich jetzt in der FDP bin. Und der Thierry Burkhardt jetzt doch noch das Gefühl hat, er fände Atomkraftwerk wieder eine gute Idee. Ich weiß nicht, was er da überlegt hat, aber er fände das irgendwie wieder eine gute Idee, wegen dem, wo ich es nicht auch gut finde. Und habe auch nicht das Problem, zu sagen, dass ich das nicht gut finde. Das ist mir eigentlich egal. Und wenn es ihnen dann nicht passt, theoretisch mit mir, dann müssen sie mich dann raus tun. Und sonst glaube ich aber schon, dass wir dort auf einen gemeinsamen Nenner am Schluss dann irgendwo kommen. Weil am Schluss ja immer die Lösung und das Ziel muss im Fokus stehen. Und nicht irgendwie, ja, wer jetzt noch genau welches hundertprozentige Interesse kann verteidigen. Ja.
Also wir hoffen, du wirst bald das zweite Home of Innovation eröffnen. Du wirst noch eine grössere Startup Night organisieren. Du wirst noch weitere Entrepreneurs in deinen Entrepreneurs Club versammeln können. Und du wirst schauen, dass das Winterthur der quasi Start-up-Szene richtig vorwärts stürmt. Und ja, also ich möchte da diesen Leuten, diesen Gästen, unseren Gästen auch noch die Gelegenheit geben, die eine oder andere Frage zu stellen. Und das möchte ich da mal die Runde eröffnen, ob noch irgendjemand eine Frage hat.
Ich habe zwei Fragen. Das eine, wie lange ist man ein Start-up? Gibt es da Regeln? Nur weil man von Leuten mit 50 oder Firmen mit 50 Personen ist ja relativ gross schon. Und das andere ist, wer muss ich denn jetzt als Stadtpräsident wählen, dass das gut ist für die Start-up-Szene?
Das ist ein mega schwieriges Thema, wo es auch schweizweit keine. Also deine Frage zum Glück ist noch einfach gewesen, eigentlich, wie lange ist man ein Start-up? Die zweite Frage wäre noch, wer ist ein Startup? Das ist noch kompliziert, das ist beide sehr kompliziert. Wie lange ist man ein Startup? Die Firma mit 50 Mitarbeitern gibt es erst 2,5 Jahre. Zum Glück, oder? Und sehr jung. Wir haben da in Winterthur Best Smile, die haben in 2,5 Jahren 500 Leute fast hergebracht oder irgendwie 350, also sehr viel. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man im Medizinbereich Krebsforschung, Biotech anschaut, dann ist man irgendwie 10 Jahre Startup. Oder bis man dort überhaupt mal einen ersten Prototyp hat, geht es mit diesen Vernehmlassungen und Regeln ist es irgendwie 5 bis 10 Jahre. Wenn man ein Startup macht, wo irgendwie, ich sage, so eine ganz primitive einfach gesagt, Online-Plattform, irgendwie Vermittlung A nach B, mega simpel, dann ist es irgendwie so 5 bis 7 Jahre. Es gibt dort schweizweit keine einheitliche Definition, was es politisch manchmal auch ein bisschen schwierig macht. Und was ist ein Startup, ist auch ein bisschen komplex und ein bisschen schwierig. Grundsätzlich sagt man, es ist etwas, was sehr, sehr innovativ ist und oder etwas, was sehr skalierbar ist, also was sehr schnell, sehr gut kann wachsen kann. Wenn man da an so Plattformen denkt wie Airbnb, Booking.com, das ist extrem skalierbar, nicht immer wahnsinnig innovativ. Und dann gibt es irgendwie Sachen wie OnRunning mit den Schuhsohlen, die entwickelt haben, mit den Patenten, das ist sehr innovativ, was sie gemacht haben, aber dafür ein bisschen schwierig skalierbar, weil man muss ja das doch auch produzieren, so ein bisschen die Richtung. Stadtpräsident, meine Kollegen sagen jetzt natürlich, wie lange das bei mir noch ginge, so spöttisch fragen sie das. Denn aus startup-technischer Sicht wäre das natürlich der Optimalfall. Da gibt es vielleicht andere Sachen, die dann nicht gut wären. Also jetzt mich in meiner Parteilinie, ich kenne den Kasper Bob und ich kenne den Maik Künzli und ich kenne die meisten anderen. Also ich wähle den Maik Künzli. Er ist sicher nicht der Start-up-Mister von Winterthur, was auch die anderen Parlamentarier, aber also Stadträtinnen und Stadträte nicht sind. Ich habe ihn bis jetzt so kennengelernt, dass er unglaublich offen ist, wenn ich etwas brauche von ihm und ich etwas will, dann gibt er eine Antwort und dann hilft er, auch wenn er jetzt das Startup nicht zuoberst auf der Prioritätenliste hat. Und von dem her wähle ich ihn und könnt ihr auch machen oder könnt ihr jemand anders wählen. Ja. Sicher nicht ganz verkehrt, ja.
Gut, du bist das gefragt worden, du hast eine Antwort gegeben. Maik wird es dir danken. Gibt es noch weitere Fragen?
Ich hätte noch eine Frage zu der Startup Night. Ist der Zweck, eben, dass man Investoren und Startups zusammenbringt? Und wie läuft eigentlich so ein riesen Anlass ab mit so vielen Teilnehmern? Einfach, ich habe da jetzt noch nie etwas gehört, also einfach zum Eindruck bekommen.
Startup Night, das Thema Startups und Investoren zusammenbringen, das ist ein Thema, ja, dort auch. Grundsätzlich, Startup Night ist ein bisschen so aufgebaut, es hat Keynote-Speakers, also die erfolgreichsten, berühmtesten Start-up-Gründer von der Schweiz. Viele haben dann schon irgendwie das Unternehmen für irgendwie 100 Millionen an das Mobiliar verkauft und erzählen dann, wie die Story gelaufen ist. So ein bisschen Inspiration. Dann hat es immer etwa so 10 bis 15 Workshops, so ein bisschen wirklich Wissensvermittlung. Da haben wir irgendwann mal einen NZZ-Journalist gehabt, der erzählt hat, wie komme ich als Startup in die Medien. Wir haben also wirklich kreuz und quer aber Wissen vermitteln, wo man wirklich etwas mitnehmen kann. Dann hat es immer einen grossen Essensbereich, Restaurant, so ein das gemütliche, gesellige. Und dann hat es immer auch ein grosses Startup-Forum, wo sich immer etwa 50 Startups ausstellen. Für viele ist das erste Mal und das ist für die auch gratis. Also die zahlen keinen Messestand dort. Und ja, wie man das organisiert oder wie das abläuft, im ersten Jahr bin ich da etwa alleine gewesen. Das war dann sehr, sehr chaotisch gewesen. Vorne war es gut für den Besucher, aber hinten war es riesig chaotisch. In den ersten 2-3 Jahren haben wir sie findet am Freitagabend statt, haben wir vom Donnerstag auf den Freitag nicht geschlafen, sondern geschafft und aufgebaut und das Zeug verleiht. Unterdessen sind wir ein eingespieltes Team von etwa 20, 25 Leuten und da kümmert sich wirklich, jemand kümmert sich um die Keynote-Speaker, jemand kümmert sich um die Workshops, jemand kümmert sich um Werbung, jemand kümmert sich um das Essen. Und das sind alles junge Leute, die das alle gratis machen in ihrer Freizeit. Und das kann man sich wie, sage ich jetzt, ein Dorffest vorstellen oder wie ein Organisationskomitee vom Albanifest oder Stadttag nehme ich an, wo das auch mehr mit Herzblut organisiert. Das ist bei uns eigentlich das Gleiche, einfach in einem anderen Thema. Ja.
Aber können sich da auch Investoren zumischen oder beimischen? Ich meine, das steht ja irgendwie allen offen, oder?
Genau, also wir sind da sehr offen, auch gerade Startup Night, die ist sehr offen, also da muss man nicht irgendwie ein Startup-Gründer sein oder ein Investor sein, sondern da kann man einfach vorbeikommen, es ist gratis bis jetzt immer gewesen, wir sind nicht ganz sicher, ob es ganz gratis bleibt, aber wenn, ist es günstig und es gibt jetzt Essen und Trinken, also es lohnt sich auch nur schon aus dem Aspekt. Kann man wirklich auch so zuschauen kommen. Was ich muss vorwarnen ist, wenn man einfach so kommt, die meisten, wenn es so 1-2 Stunden kommt, bleiben dann etwa 4-5. Weil es wirklich einfach spannend ist, dort einzutauchen, mit diesen jungen Leuten können zu reden, die Produkte anzuschauen, die machen, wo man meistens dann die Hälfte nicht versteht, genau was sie machen. Aber es ist faszinierend zum DC, ja.
Und das Essen, das kostet etwas?
Bis jetzt war es gratis gewesen, auch. Also es ist wirklich so ein bisschen die Idee, dass der Start-up-Gründer Und Gründerinnen, die schon etwas gegründet haben, die kommen dann gratis Stand über, die müssen keinen Eintritt zahlen, die kommen Workshops über, die kommen Inspiration über. Und die, alle anderen Leute, die noch kein Startup haben, die sollen eben auch kommen. Entweder sollen sie motiviert sein, um den Startups zu helfen, die sollen motiviert sein, um Investoren zu werden und die sollen motiviert sein, um vielleicht selber ein Startup zu gründen. Und umso cooler natürlich ein Anlass ist, und wenn es ein gratis Hotdog gibt, dann ist man vielleicht dann noch mal ein bisschen, und noch zwei gratis Bier, ist man vielleicht noch mal ein bisschen motivierter dann, ja.
Ja, toll. Sind da noch weitere Fragen?
Das frage ich mich immer bei Leuten, die so viele Hüte haben. Man könnte meinen, so ein Unternehmen ist ein Vollzeitjob. Verzettelt man sich da nicht einmal ein bisschen? Oder hat man genug Energie für alles zusammen?
Also genug Energie. Ich bin allerdings nicht der Durchschnitt, was Energiehaushalt betrifft, von der Bevölkerung. Ich habe allerdings ein bisschen mehr als der Durchschnitt. Ich arbeite gerne und ich arbeite auch sehr viel. Ich tue mich nicht zusammenrechnen, was ich arbeite, aber es ist nicht arbeiten, sondern es ist einfach sozusagen am Hobby nachgehen. Für mich ist es wie ein Ausgleich. Also andere arbeiten 8 Stunden bei der AXA. Nachher gehen sie heim, dann machen sie mit den Kindern etwas, dann gehen sie Tennis spielen, nachher kochen sie und dann schauen sie noch 2 Stunden Netflix. Und am Morgen trödeln sie auch noch. Das mache ich dann vielleicht, also auch noch, vielleicht trödeln am Morgen. Das mache ich nicht. Ich habe weder einen Fernseher daheim, noch finde ich Netflix schauen, wahnsinnig inspirierend. Noch tue ich sonst irgendwelche, aus meiner Sicht, jetzt so Sachen machen, wo ich nichts bringe, sondern ich tue dann lieber etwas anreissen und Startup Night grösser machen. Und für mich ist das ein Ausgleich. Wenn ich bei Eduwo es hoch habe, dann arbeite ich mal am Tag 12, 15 Stunden nur für Eduwo. Weil es gerade irgendwie mega zugeht und mega läuft. Und wenn ich mal bei Eduwo ein Tief habe, wo mein absoluter Hauptjob ist, wenn ich dort mal ein Tief habe und ich irgendeinen Ausgleich brauche, dann überlege ich mir, wo habe ich bei einer oder anderen Organisation vielleicht etwas, wo mich wieder motiviert, wo ich etwas anderes machen kann. Also für mich ist das so wie der Ausgleich zwischen diesen Sachen. Und eben, ich würde nicht lieber, wenn ich jetzt müsste auf China zügeln und dort noch alles von null anfangen. Ich würde nicht anfangen, Tennis spielen oder joggen. Ich würde wieder ähnliche Sachen machen, vermutlich. Und habe ich das Leben lang auch schon so Sachen gemacht. Ja.
Sind noch weitere Fragen? Sag mal, hast du eigentlich Freizeit? Also ich frage jetzt das auch, du hast sitzt auch Familie da.
Also gut, dann ist das meine Eltern, die sind denen ist es nicht mehr so wichtig, dass ich jeden Tag um 6 Uhr zur Nacht daheim bin, so wie das früher war. Eine Freundin habe ich, die hat mich auch glücklicherweise schon so kennengelernt. Also die hat mich nicht irgendwie kennengelernt, als ich den ganzen Tag langweilig hatte. Wir haben uns im Entrepreneur-Club Winterthur übrigens kennengelernt. Also das ist auch, hat da sehr gut gepasst. Freizeit, eben, was ist für andere Menschen Freizeit? Die schauen am Wochenende 8 Stunden Netflix. Da würde ich ausrasten, das geht bei mir nicht, da komme ich Vögel über. Da muss man etwas anderes machen und für mich ist Freizeit, Startup Night ist Freizeit oder eben mal gut essen gehen. Das ist Freizeit oder irgendwie mit Kollegen ein Projekt anreissen oder etwas zu machen oder im Home of Innovation zur Abwechslung mal ein paar Wände streichen, gehört auch dazu. Also für mich ist das Freizeit, ich habe nicht das Gefühl, also natürlich gibt es Tage oder mal irgendeine Phase, mal eine Woche, wo nicht irgendwie gestresst ist und wo wirklich sehr voll ist alles und alles durchgetaktet ist und ich dann ein bisschen unter Strom bin, aber ich fühle mich jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie Angst habe, ich gebe mir Leute sagen, ja, du hast vielleicht ein Burnout, aber wenn ich so Burnout-Test irgendwie gemacht habe, denke ich so, hey, das ist ja völlig falsch, also ich bin völlig der Falsche, um den Test auszufüllen, weil ich bei allen Fragen das Gegenteil ausfülle von dem, wo irgendein Gefahrensymbol würde geben. Also ich fühle mich nicht gestresst und ich habe keine schlechte Laune und ich stehe jeden Morgen unglaublich motiviert auf. Also habe ich da irgendwie null Bedenken. Also mein Leben ist, ich würde es nicht anders wollen. Ja.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Und da, danke vielmals, Raphael. Ich möchte dich bitten, kurz noch da einfach zu relaxen auf dem Sofa. Und ich möchte noch ganz kurz sagen, dass wir werden einen nächsten Tag haben, der wird im Februar stattfinden mit dem Manuel Bauer. Und Manuel Bauer hat den Dalai Lama über 30 Jahre begleitet als Fotograf und ist auch an neuen Projekten dran. Das wird sie am 22. Februar zum ersten Mal an einem Dienstag. Also unsere Saison geht weiter, jetzt neu, jeweils am letzten Dienstag vom Monat. Und dann möchte ich auch sagen, eben, Man kann uns auch hören auf der Webseite und auf Spotify. Und ich möchte zum Schluss auch allen ganz herzlich danken. Ihnen, die hier angekommen sind, durch die klirrende Kälte zu uns heute Abend zum Stadttag. Ich möchte dem Team, dem Bar-Team danken. Ich möchte all unseren Unterstützerinnen und Unterstützern danken. Und ich möchte auch mal sagen, ich möchte all den Mitgliedern von Stadttag danken, die immer wieder mal kommen und uns treu sind und auch immer wieder mal mit einem guten Input kommen. Ich möchte meinen Kolleginnen und Kollegen danken. Und ich möchte vor allem auch dir, Raphael, noch mal ganz herzlich danken für den Abend und dass du da mit uns gesprochen hast. Das letzte Wort noch, man kann auch noch Mitglied werden. Wir sind auch ein Verein. Stadttag ist ein Verein und man kann Mitglied werden. Es gibt Listen, die Sie ausfüllen können. Und jetzt möchte ich Sie auch noch bitten, bleiben Sie doch noch einen Moment. Der Raphael Dobler wird auch noch einen Moment da bleiben. Trinken Sie noch ein Glas Wein mit uns oder sonst etwas. Und ja, ich freue mich auf nachher und ich freue mich auch, Sie bald wieder zu hören und zu sehen. Danke vielmals. Schönen Abend.